Deutschlandfunk, Medias Res, das Medienmagazin.
Heute am Mikrofon mit
Brigitte Beetz
und mit Pia Behmer. Wir wollen heute über den Journalismus als Traumberuf mit Armutsrisiko sprechen. Vielleicht bleiben wir aber erstmal beim Traum.
Redford.
I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary?
I'm not here.
Hoffman.
Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember
All the President's Men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy.
White House. Das war einer der Filme, die mich begeistert haben für den Journalismus, All the President's Men, mit Dustin Hoffman als Carl Bernstein und Robert Redford als Bob Woodward. In der deutschen Fassung hieß er Die Unbestechlichen. Journalisten, die sogar einen amerikanischen Präsidenten gestürzt haben mit ihrer unerschrockenen Recherche. Ein Film von 1976. Allein daran kann man sehen, ich bin schon recht lange in diesem Beruf, den ich wirklich liebe. Pia, du bist noch relativ am Anfang deines Arbeitslebens. Gab's bei dir denn auch so eine romantische Initialzündung?
Nee, das war eher schleichend und weniger romantisch. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und da lief zwar immer das Radio, aber ich habe das nie so als Option gesehen, dass ich mal sowas machen könnte. Und dann selbst beim Studium, beim Uniradio, da habe ich lange nicht gewagt zu sagen, ich will Journalistin werden. Weil ich dachte, das wollen so viele machen, warum sollte das jetzt bei mir klappen? Aber ja, so Filme haben mich natürlich trotzdem begeistert. Ich denke da an Spotlight und Die Verlegerin. Das habe ich dann im Studium mit KommilitonInnen geguckt und da fängt man natürlich schon an zu träumen.
Aber gucken wir mal auf die Realitäten des Berufes im Jahr 2022. Tarifflucht der Verlage, Stellenabbau wie jüngst bei der Stuttgarter Zeit und den Stuttgarter Nachrichten, wo eine schon zusammengelegte Belegschaft noch einmal um ein Viertel geschrumpft wird. Ausgedünnte Redaktionen, die sowohl Druckausgaben und Online-Auftritte gestalten müssen. Matthias von Fintel, Bereichsleiter Medien und Publizistik bei Verdi, findet die Lage bei der Presse dramatisch, obwohl es den Zeitungen, wie er sagt, wirtschaftlich gar nicht so schlecht gehe.
Wir können natürlich keine genauen Aussagen über die Wirtschaftlichkeit von Zeitungsverlagen machen. Dem steht in vielen Fällen der sogenannte Tendenzschutz entgegen. Zeitungsverlage fallen ja unter eine Besonderheit, so ähnlich wie auch kirchliche Einrichtungen oder auch Parteien. Wir finden, das ist vollkommen aus der Zeit gefallen, weil Zeitungsverlage heute divers aufgestellte, in vielen Branchen agierende Konzerne sind, aber dennoch können wir die wirtschaftliche Lage nicht so genau einsehen, wie das beispielsweise bei produzierendem Gewerbe oder anderen Dienstleistungsbereichen der Fall ist. Aber dort, wo wir reinsehen können, sehen wir, dass die Zeitungskonzerne durchaus profitabel sind. Und es ist ja auch zu sehen, dass Zeitungsverlage zur Stärkung der Rentabilität in vielen Fällen kooperieren. Das heißt, die Vielfalt hat mittlerweile schon abgenommen, weil viele Zeitungsverlage zwar pro forma noch unterschiedliche Titel sind, aber im Inhalt auf den einzelnen Zeitungsbüchern doch sehr gleich sind. Da gibt es sehr kuriose Beispiele aus der Vergangenheit, wo sogar in Wettbewerbsregionen dann konkurrierende Titel mit teilweise gleichem Inhalt gegeneinander antreten, was natürlich absurd ist und alles aus der Rentabilität her betrachtet.
Sie sagen, den Zeitungen geht es gar nicht so schlecht, wie die sich auch zurzeit verkaufen. Mm. Gleichwohl, was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass die Arbeitsverdichtung enorm für die Kolleginnen und Kollegen zugenommen hat in den Redaktionen. Was beobachten Sie da?
Das ist wirklich krass. Es gibt einerseits zu wenig Leute in den Redaktionen. Es gibt sinkende Honorarbudgets für die Zuarbeit durch Freie. Und dann gibt es neue journalistische Formen, Stichwort multimediale Produktionsweise und mehr zu bespielende Kanäle damit auch. Und alles dann in einer Schicht und dann teilweise auch mit mangelnder technischer Ausstattung, weil Redaktionssysteme nicht zueinander passen oder im Rahmen von Kooperation mit anderen Zeitungsverlagen gleich mehrere Redaktionssysteme benutzt werden müssen, um für die unterschiedlichen Kanäle dann vielleicht auch noch dann jeweils in anderen Programmen zu arbeiten. Und das ist teilweise wirklich ein zu hoher und auch unnötiger Stress, der dort geschaffen wird. Ich habe da mit Sicherheit auch noch Dinge vergessen, die mir die Betroffenen dann noch hinterher sagen werden. Das Thema Arbeitsverdichtung ist wirklich ein kaum erträgliches für die Kolleginnen und Kollegen, die in Zeitungsredaktionen arbeiten.
Wie wirken sich denn diese Bedingungen, über die wir gerade gesprochen haben, auf die junge Generation aus? Ist der Beruf eigentlich noch attraktiv?
Also attraktiv mit Sicherheit, weil er natürlich auch einen hohen ethischen Nimbus hat, aber die tatsächliche Anziehung dann doch recht eingeschränkt, weil der Ruf natürlich auch schon gelitten hat. Das sehen wir beispielsweise daran, dass es kaum noch Bewerbungen auf Volontariate gibt. In keinem Fall mehr in dem Ausmaß wie noch vor 10 Jahren. Der beliebte Satz von Kolleginnen und Kollegen aus den Redaktionen, die teilweise ja auch in die Bewerbungsverfahren einbezogen ist: Früher gab es waschkörbeweise Bewerbung, heute reicht dafür ein einfacher Heftordner, um die einzelnen Bewerbungen in einem Volontariatsjahrgang zu sichten. Volontariate sind ja die branchenüblichen 2-jährigen Ausbildungsgänge, die meist auch nach einem absolvierten Hochschulabschluss erst begonnen werden. Und sind fast immer auch eine gute und auch eine betriebliche Qualifikation mit viel Training on the Job. Wir regeln das auch über den Tarifvertrag mit und wollen auch dafür sorgen, dass es ein gutes Volontariat gibt. Aber nach den 2 Jahren suchen sich dann die Absolventinnen, also die fertigen VolontärInnen, überwiegend dann einen anderen Job und gehen raus aus den Verlagen. Das ist sehr frustrierend natürlich für die Redakteurinnen und Redakteure, die gerne mit den jungen Leuten zusammengearbeitet haben, den jungen BerufskollegInnen. Aber die Anziehungskraft liegt dann woanders. Von daher attraktiv grundsätzlich ja, aber spätestens nach den leibhaftigen Erfahrungen mit dem Redaktionsalltag ist für viele dann die Karriere in einem Zeitungsverlag dann selbst gewählt zu Ende. Und das ist natürlich bitter, weil wir wollen ja eigentlich den tagesaktuellen Journalismus, der außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beispielsweise stattfindet, natürlich auch haben und brauchen den. Das ist ja ein konstitutives Element, gerade auch im Lokaljournalismus der Verlage, der ja häufig vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja einen anderen Schwerpunkt hat, gar nicht abgedeckt werden kann und auch nicht von großen Zeitungs- und Magazinredaktionen. Und dieses nah an der Politik im Lokalen, in den kleineren Kommunen dran zu sein, das können eigentlich nur Zeitungsredaktionen leisten. Und da fällt zunehmend sowohl durch Einsparung von Stellen, aber auch immer weniger Personal, das in der Region, in den lokalen Einheiten noch unterwegs ist, fällt das zunehmend weg. Und das ist natürlich auch demokratiekritisch.
Matthias von Fintel war das, Bereichsleiter Medien und Publizistik bei Verdi.
Und für den Wechsel von Zeitung zum Öffentlich-Rechtlichen hat sich auch die Journalistin Isabel Bär entschieden. Sie hat nach dem Abitur zuerst in der Online-Redaktion der Nürnberger Nachrichten gearbeitet. Beim Berliner Kurier hat sie ein Volontariat gemacht. Und 2019 ist sie dann zu den Öffentlich-Rechtlichen. Seitdem ist Bär Investigativjournalistin bei dem jungen Medienangebot Funk. Sie hat sich damals unter anderem auf die Jobsuche gemacht, weil sie Sicherheit brauchte. Die psychische Belastung, der Druck, die waren zu hoch. Und so geht es vielen Journalistinnen und Journalisten. Inzwischen wird darüber mehr geredet. Auch Isabel Bär setzt sich für eine offene Debatte über psychische Gesundheit im Journalismus ein. Ich habe sie gefragt, wie die Belastung im Arbeitsalltag denn aussieht.
Also ich glaube, einer der größten Druckfaktoren ist Geld und halt auch diese fehlende Sicherheit. Also das habe ich ganz zu Beginn meiner Laufbahn im Journalismus halt schon sehr schnell zu spüren bekommen, dass es einfach diese Sicherheit nicht gibt, dass es jederzeit sein kann, dass umstrukturiert wird, dass man seinen Job verliert oder auch eben, dass man sich nicht wirklich sicher sein kann bei den Auftraggebern, dass sie pünktlich bezahlen. Und das führt natürlich dann zum nächsten, dass man versucht, besonders gut zu sein, dass man denkt, ey, ich muss jetzt das machen oder ich muss so krass sein, dass sie mich nicht gehen lassen können, dass sie mich nicht hier rauswerfen können und dass sie vielleicht merken, dass sie mir eigentlich was Sicheres anbieten sollen. Und das führt wiederum dazu, dass man beginnt, sich selbst auch auszubeuten, also dass man Überstunden macht, dass man auf Abruf bereitsteht, dass man viel, viel mehr arbeitet als das, wofür man bezahlt wird. All das führt natürlich dazu, dass man enorm unter Druck steht. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man weiß, man sollte sich das besser nicht anmerken lassen, wie es einem denn wirklich geht und wie sehr das einen auch stresst, weil da ja dann auch wieder die Angst mitspielt, naja, wenn ich das jetzt offen zugebe, dann traut man mir solche Recherchen nicht mehr zu, dann traut man mir diese Arbeit nicht mehr zu, dann denkt man, ich bin vielleicht jetzt keine gute Journalistin.
Hat sich bei Ihnen da denn was geändert mit der Zeit? Haben Sie da was gelernt, dazugelernt?
Ja, also was ich gelernt habe, war auf jeden Fall Handys zu trennen. Also, dass keiner meiner beruflichen Kontakte meine private Handynummer hat und dass ich dann auch wirklich gesagt habe, so, jetzt ist Feierabend, ich gucke jetzt nicht mehr auf mein berufliches Handy. Das ist natürlich, funktioniert das auch nicht immer. Wenn ich am nächsten Tag zum Beispiel einen Dreh habe, da kann halt kurzfristig auch irgendwas passieren, da bin ich dann doch immer noch auf Abruf bereit.
Man kommt in so eine Routine rein, dass man mehr arbeitet, doch noch ans Handy geht. Also man legt die Latte quasi immer höher und muss dann auch wieder drüber springen.
Richtig, also das ist ja aber auch was, das macht man zum einen selbst, zum anderen leben einem das ja auch Kollegen so vor. Also das bedingt sich ja auch gegenseitig. Ich erinnere mich dran, als ich mal ein Praktikum haben wollte, dass dann ein Chef zu mir meinte, so ja, Ihnen muss klar sein, wenn Sie hier anfangen zu arbeiten, Sie werden den ganzen Tag an Journalismus denken, wenn Sie unter der Dusche stehen, wenn Sie joggen gehen und so weiter. Das war das, was mir vermittelt wurde. Und ich habe damals halt gesagt, ich meine, ich war relativ jung, so ja, okay, kein Ding. Aber eigentlich, was damit ja auch gesagt wurde, war, naja, ich habe keinen Feierabend mehr. Das hat er mir auch so gesagt. Und so war es dann auch die Zeit über. Ich habe enorm viel gearbeitet. Es ist dann halt auch so, man vernachlässigt sein Sozialleben total. Also ich habe dadurch auch Freundschaften verloren zum Teil, weil ich so viel gearbeitet habe und Menschen irgendwann dann halt auch sagen so, ey, du bist nicht mehr verfügbar, ich kann mich nicht mehr mit dir treffen.
Welche Rolle spielen denn diese Ideale, also dieses die Wahrheit finden, über relevante Dinge berichten?
Also ich glaube, der Idealismus ist oft das, was einen dann antreibt, obwohl man merkt, irgendwie ist es echt schon an der Grenze. Also so war es zumindest bei mir, dass ich mir dachte, ich weiß ja, warum ich das machen möchte und so. Ich habe dieses und jenes Ziel und deswegen ziehe ich das jetzt durch, auch wenn es mir vielleicht nicht mehr gut damit geht. Und da muss man halt natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht selbst total zurückstellt hinter diesem Idealismus. Also es kann was sein, was natürlich zum einen sehr gut sein kann, weil man dann auf seine Arbeit achtet und man ja auch ein Ziel hat und so, für das man das tut. Man muss aber auch enorm aufpassen. Also mir ging es eine Zeit lang auch dann sehr schlecht, zum Beispiel vor Veröffentlichungen, weil ich einfach so Angst davor hatte, was kommt danach auf mich zu, gerade auch wenn einem zum Beispiel Menschen vertraut haben, dass man sich dann denkt, okay, nicht, dass die am Ende dann sagen, ja, du hast irgendwie das jetzt nicht richtig wiedergegeben. Also solche Sachen haben bei mir sehr stark mitgeschwungen, also dass ich dann teilweise auch gar nicht mehr richtig schlafen konnte. Das habe ich inzwischen auch besser im Griff, weil ich jetzt einfach mir sage, so hey, ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und ich kann mir da auch selbst vertrauen, aber dieses Vertrauen in mich selbst war sehr lange auch in der Form nicht da und hat es natürlich diesen Druck erhöht und es ist dann auch ein Druck, den teilt man mit niemandem, also ging mir zumindest so, weil ich dann eben wieder Angst hatte, wenn ich das jemand anderem erzähle, wie es mir eigentlich wirklich geht, dann traut man mir nichts mehr zu.
Auch wenn man das Gefühl hat, man möchte nicht mit anderen drüber sprechen, hat sich da was geändert? Gibt es da einen Austausch untereinander?
Ja, inzwischen schon. Also ich war mal auf der Data Harvest bei Brüssel, das ist auch so eine Journalismusveranstaltung, und dort hat ein Journalist von seinem Burnout erzählt. Und das Krasse war daran, dass ich gemerkt habe, ein paar Wochen davor hatte ich diese Anfangssymptome, die er beschrieben hat, auch. Und da ist mir richtig bewusst geworden, krass, ich muss auf mich aufpassen. Das war für mich auch wie so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr so weiterarbeiten, wie ich das bis jetzt gemacht habe, sondern ich brauche jetzt eine gewisse Sicherheit. Also ich habe mich zu der Zeit ohnehin schon nach Jobs umgesucht. Das war enorm schwierig. Ich habe auch nur durch Zufall und sehr viel Glück dann den Job bei Funk bekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt wirklich verzweifelt, aber ich glaube, hätte das nicht geklappt, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch Journalistin wäre, weil ich das nicht mehr länger so hätte mitmachen können. Also gerade das freiberufliche Arbeiten im Investigativbereich ist enorm kräftezehrend und ist natürlich auch finanziell kaum zu stemmen.
Eine Radiojournalistin wird etwas anderes erleben als ein Zeitungsjournalist, auch wegen der wirtschaftlichen Situation. Gibt es da weitere Unterschiede, je nachdem, wer man ist und wo man herkommt?
Ja, also das würde ich schon sagen. Also es gibt einfach andere Druckpunkte auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel, ich habe ja zuerst vor allem für Zeitungen gearbeitet, da ist es natürlich so, man ist zum Beispiel nicht so konfrontiert mit Kommentaren zur eigenen Person, die den Druck halt auch noch erhöhen können. Also jetzt, wo ich vor der Kamera arbeite, ist das natürlich noch was, was dazukommt, dass man dann beleidigt wird oder Hassnachrichten oder sowas in die Richtung bekommen kann oder auch Drohungen. Sowas nimmt dann durch die Arbeit, wenn man sichtbarer ist, natürlich auch zu. Also als ich auch im Boulevard gearbeitet habe, in meinem Volontariat, war es halt so, ich musste morgens Themen vorschlagen und musste die innerhalb dieses Tages noch umsetzen. Ich habe dort auch enorm viele Überstunden gemacht zu der Zeit, weil das einfach kaum zu schaffen war, jeden Tag neue Themen vorzuschlagen und die am selben Tag noch umsetzen zu können. Und am besten Sachen, die noch nirgendwo sonst irgendwo hier veröffentlicht worden sind. Dann später durch die investigative Arbeit war der Druck ein anderer, also dass man dann eben ja den Druck hat, Leute zu finden, die mit einem sprechen und Rechercheerfolge ja auch erzielen möchte. Also es unterscheidet sich auf jeden Fall, wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass es sich sonderlich anders anfühlt, jetzt, ob ich jetzt online gearbeitet habe oder im Print. Das Gefühl war relativ gleich, auch wenn die Gründe vielleicht andere waren.
Dieser Spagat zwischen auf der einen Seite den Ansprüchen, die man erfüllen möchte, dem Idealismus, aber auch den Ressourcen, die man dafür zur Verfügung hat, also Zeit und Geld und den Strukturen. Wie wirkt sich das auf die Berichterstattung selbst aus?
Mir ging es zum Beispiel so, gerade als ich investigativ gearbeitet habe, dass ich Ansprüche an meine Arbeit hatte, wo mir klar war, ich will das jetzt nicht schnell machen, sondern ich will da noch mehr Hintergründe erfahren. Und gleichzeitig war mir aber bewusst, eigentlich sollte ich jetzt einen Cut machen bei der Recherche, weil das lohnt sich jetzt schon nicht mehr und ich zahle jetzt schon selbst total drauf dabei. Und das ist so dieser Spagat, in dem man sich dann irgendwann befindet, gerade wenn man freiberuflich arbeitet, dass man weiß, man muss irgendwie Geld verdienen. Ja, man kann es ja nicht einfach nur zum Spaß machen in der Regel, sondern man muss davon irgendwie leben können. Und das andere ist der Anspruch an die eigene Arbeit, aber dass sehr viele Redaktionen nicht bereit dazu sind, das zu bezahlen, was man wirklich an Arbeitszeit dort reingesteckt hat.
Das sagt Isabel Bär, Investigativjournalistin bei Funk. Und die unsichere Situation von freien Journalistinnen und Journalisten, die sie erwähnt hat, die hat sich in der Pandemie nochmal verstärkt. Viele Freie sahen sich von einem zum anderen Tag in ihrer Existenz bedroht. Es gab keine Kultur- und Sportveranstaltungen mehr, wenig, worüber man noch schreiben konnte. Eine neue Studie der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung hat sich angeschaut, wie sich die Pandemie vor allem auf freie Journalistinnen und Journalisten ausgewirkt hat. Michael Mayer stellt sie vor und fragt, wie sich die Situation für freie Medienschaffende verbessern kann.
Pascal Müller ist Anfang 30, freie Investigativjournalistin, recherchierte beispielsweise zu Arbeitsausbeutung und sexualisierter Gewalt. 2019 gewann sie den Nannenpreis für eine aufwendige Recherche über spanische Erntehelferinnen, die sexuell missbraucht wurden, und stand 2018 auf der 30 unter 30 Liste des Medium-Magazins, die junge Journalistinnen und Journalisten als neue Talente auszeichnet. Für eine solche Journalistin könnte man meinen, können die Einstiegsjahre kaum besser laufen. Und doch, sie wolle nicht jammern, sagt Pascal Müller, aber ihr Leben als Journalistin rechne sich nur, weil sie auf dem Land lebe und sehr sparsam sei.
Wenn ich über mich persönlich spreche, dann hatte die Pandemie schon noch mal einen größeren Einfluss auf meine freie Tätigkeit. Aber wenn ich jetzt so in meiner Vertreterposition spreche, auch bei Netzwerkrecherche, auch in meinem Kollektiv, dann würde ich sagen, haben sich Dinge marginal verschlechtert, die vorher schon sehr schlecht waren.
Müller erzählt, dass freie Journalisten und Journalistinnen, die für Zeitungen und Zeitschriften arbeiten, mittlerweile so schlecht bezahlt werden, dass die Tätigkeit fast einem Hobby gleichkommt. Das war aber schon vor der Pandemie so. Als sie einmal das Honorar für eine Geschichte verhandelt hat, für die sie 3 Monate recherchiert hat, habe der Redakteur gesagt, du weißt doch, dass du davon nicht leben kannst. Das hat natürlich Folgen für den Arbeitsmarkt. Journalisten orientieren sich um, nehmen Nebenjobs an und so mancher gute Autor und Autorin steht der Medienbranche nicht mehr zur Verfügung. Barbara Witte, Journalistikprofessorin an der Hochschule Bremen und Autorin der Studie, sagt, dass die Pandemie schlaglichtartig all die Probleme freigelegt hat, unter denen freie Journalisten schon vorher litten.
Also das größte Problem ist natürlich tatsächlich bei den Tageszeitungen, also bei den Zeitungen viel größer als beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und die Leute haben an vielen Stellen ohnehin schon Lebenssituationen, die berücksichtigen, dass sie mit dieser Arbeit kaum ihr Leben bestreiten können. Und deswegen wurde die Pandemiesituation häufig privat aufgefangen. Aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung für die Dauer.
Witte und ihr Co-Autor Gerhard Süben haben in ihrer Studie 17 freie Journalisten und Journalistinnen mittels Tiefeninterviews befragt. Es kam also weniger auf die Quantität der Beispiele an, als auf die Qualität der Aussagen. Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass alle Journalistinnen und Journalisten, die frei für Tageszeitungen schreiben und an der Studie teilnahmen, bereits einen Plan B entworfen haben und nur noch auf den richtigen Moment zum Absprung warten. Dazu passt, dass die Redaktionen zunehmend ohne freie Autoren planen, sagt Witte. Eine Redaktion sagte:
Machen wir so schnell, wie es irgendwie geht. Und von anderen Redaktionen haben wir aber gehört, ja, wir überlegen, ob wir das überhaupt machen, weil, es ist ja irgendwie auch ganz gut. Wir haben unsere Festangestellten mehr einsetzen können und diese ganz kleinen Themen, vielleicht lassen wir die auch einfach und gehen aus diesem Markt sozusagen raus. Und die Leserinnen und Leser haben sich auch gar nicht beschwert und schaffen sozusagen die Hobbyjournalistinnen, schaffen wir ab.
Das Wort der Hobbyjournalisten ist ein böser Begriff, der impliziert, dass viele freie Journalisten und Journalistinnen ohnehin nur nebenberuflich tätig sind. Pascal Müller rät ihren Kollegen, nur für Redaktionen zu arbeiten, die die Arbeit der Freien auch wertschätzen, finanziell, aber auch ideell.
Also stoße ich da irgendwie auf eine Haltung, die mich wirklich als Hobbyfreie, weil ich so wenig verdiene, tituliert oder die wenig möglich macht, oder stoße ich auf eine Redaktion, die wenig Geld hat, aber mit mir versucht, Dinge zu ermöglichen. Und ich glaube, das macht für Freie einen ganz großen Unterschied, auf was für eine Haltung man da in der Redaktion trifft.
So mancher finanzielle Verlust könnte durch ein gutes, vertrauensvolles und ehrliches Zusammenarbeiten ausgeglichen werden. Doch am Ende des Monats muss so oder so die Miete bezahlt werden. Daher hat sich auch Pascal Müller einen Nebenjob als Buchhalterin gesucht. Medienprofessorin Barbara Witte rät dazu, den Markt genau im Auge zu haben. Und das bedeutet, man könne als freier Journalist nur für Zeitungen eben in Zukunft nicht mehr überleben, wenn nicht noch weitere Kompetenzen dazukämen. Witte rät:
Schafft euch unterschiedliche Kompetenzen in verschiedenen Medien drauf, sonst kann es nicht funktionieren. Dann müssen wir einfach konstatieren, dieses Marktversagen in dem Bereich, das gibt es längst, das gibt es seit Jahren. Der Markt wird es nicht richten. Und ich glaube, wir müssen über das Modell Markt, was den freien Journalismus angeht, auch nochmal verschärft nachdenken. Der ist an der Stelle keine Lösung für die Dauer.
Nötig seien mehr Geld seitens Stiftungen, Sponsoren, aber auch staatliche Förderung müsse neu gedacht werden, sagt Barbara Witte. Denn die Zahl der Ortskreise, in denen es nur noch eine Zeitung gebe, nimmt zu. Kurzfristig werden diese Modelle den freien Journalisten und Journalistinnen aber nicht zugutekommen, sodass zu befürchten ist, dass sich weitere Autoren und Reporter zurückziehen und sich andere Jobs suchen.
Michael Mayer über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf freie Journalistinnen und Journalisten.
Journalismus wird also immer mehr zur prekären Beschäftigung. Was macht das mit den Medienschaffenden und wie verändert das möglicherweise auch ihren Blick auf ein journalistisches Themenfeld, das eher unterbelichtet ist, nämlich das Thema Armut in der Gesellschaft? Das habe ich mit Olivier David besprochen. Er ist freier Journalist und kommt aus wirklich armen Verhältnissen, die bei ihm sogar eine psychische Erkrankung ausgelöst haben. Warum hat ausgerechnet er diesen Beruf gewählt?
Ich habe mich nie befragt danach, sozusagen, was das Beste für meinen Geldbeutel ist, sondern ich habe immer geguckt, dass ich das mache, was mir Spaß macht. Und das ist mir viele Jahre nicht gelungen, aufgrund von einem formal geringen Bildungsstand. Also ich habe kein Abitur, habe mein Fachabitur in den Sand gesetzt damals, hatte auch nicht die Kraft und die Ressourcen, das dann nochmal nachzuholen. Ich habe bis jetzt nicht studiert, also ich habe jetzt angefangen im letzten Jahr zu studieren. Ich habe irgendwann dann angefangen, endlich dem zu folgen, was ich machen will, nachdem ich irgendwie jahrelang im Supermarkt gearbeitet habe und bin dann mit 30, habe den Quereinstieg in den Journalismus gewagt und da spielte das eben nicht so eine Rolle. Ich wusste das erstens gar nicht, dass die Beschäftigungen im Journalismus immer prekärer werden. Aber es wurde mir dann auch gesagt von Leuten, also ey, unter uns, kamen dann Kolleginnen auf mich zu und meinten, unter uns gesagt, wenn ich du wäre, würde ich es mir noch überlegen, weil als ich vor 15 Jahren angefangen habe, da sah es schon irgendwie noch ganz okay aus, aber das wandelt sich jetzt irgendwie, befristete Verträge, Zeitungen, die sich schließen und sich neu gründen, damit die alten Mitarbeiter sich dann nochmal neu anstellen können, aber nicht mehr in einem Tarifvertrag, aber ich lass mich von sowas dann nicht abschrecken, das ist vielleicht auch ein bisschen naiv, aber weil ich das einfach nicht anders kenne. So, ich kenne das nicht, in gut bezahlten Jobs zu arbeiten mit den Ausbildungen, die ich habe. Also ich habe ein journalistisches Volontariat dann gemacht bei der Hamburger Morgenpost und davor schon mal, ein paar Jahre davor schon mal eine Schauspielausbildung gemacht und dann ein paar Jahre als Schauspieler gearbeitet. Und das waren alles Jobs irgendwie, die prekär waren. Und dann ist es mir wichtiger, wenn ich weiß, dass ich das jetzt nicht unbedingt ändern kann. Also, dass viel Geld verdienen nicht eine Entscheidung ist, die ich treffe, dass ich sage, ich will jetzt viel Geld verdienen und dann klappt das sofort. Dann denke ich mir, dann will ich wenigstens das machen, was mir Spaß macht und auch was mir liegt. Und ich denke, das habe ich im Schreiben gefunden. Und wenn ich das jetzt irgendwie verbinden kann, dass ich irgendwie noch mein Auskommen gut habe, dann freue ich mich darüber sehr. Aber natürlich sieht die Realität trotzdem jetzt auch nicht nur rosig aus als Freibeschäftigter. Vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass ich psychische Erkrankungen habe und dadurch auch einfach manchmal nicht so leistungsfähig bin, ne? Und auch, glaube ich, insgesamt meine Leistungsfähigkeit vielleicht ein bisschen ja, geringer ist, als sie sein könnte in meinem Alter.
Mit Ihrer Biografie sind Sie ja ohnehin eine Ausnahme im Journalismus. Journalismus gilt inzwischen eigentlich eher als Mittelklasseberuf, der Menschen anzieht, die aus bürgerlichen Verhältnissen zumindest kommen. Haben Sie den Eindruck, dass das Thema Armut vielleicht auch deswegen in den Medien relativ wenig präsent ist, weil die Menschen, die darüber schreiben, damit wenig Berührungspunkte haben?
Also als ich das Buch geschrieben habe, keine Aufstiegsgeschichte, da habe ich auch dieselbe Diagnose gehabt, dass zu wenig über Armut berichtet wird. Ich würde sagen, jetzt so 1,5, 2 Jahre, nachdem ich das Buch geschrieben habe, ist es gar nicht mal unbedingt so. Ich erlebe das jetzt auch gerade mit den steigenden Preisen und der Inflation, dass es da in mediales Bewusstsein für Problemlagen von sozialökonomisch benachteiligten Menschen gibt. Die Frage ist dann immer, wer berichtet wie über wen? Und da sehe ich auf jeden Fall noch Nachholbedarf. So, weil letzten Endes ist der Job des Journalisten, obwohl der immer prekärer wird, immer noch eine sehr, sehr privilegierte Geschichte. Und die Menschen, die den ausüben, kommen eben zu großen Teilen aus dem Bürgertum. Das ist gar nicht böswillig gemeint von denen, aber die sehen, die gucken auf die Welt trotz eines Studiums durch die Brille ihrer Sozialisation. Und dann kommen dann so Fragen von Leuten, die eigentlich wissen müssten, dass wenn man frei beschäftigt ist im Journalismus, dass es prekär ist, dass sie dann fragen, Herr David, Sie sind doch jetzt irgendwie in Interviews und so, Sie dürfen im Fernsehen Ihre Meinung sagen, ist das denn wirklich keine Aufstiegsgeschichte von Ihnen? Und dann denke ich mir immer, so ein kleiner Teil von mir will Ihnen dann meinen Kontoauszug zeigen.
Wo wären denn die speziellen blinden Flecken? Einen haben Sie ja quasi jetzt schon genannt, dass man sich nicht vorstellen kann, dass man in der Öffentlichkeit ist und trotzdem nicht reich ist oder nicht, sagen wir mal, wohlhabend oder sein Auskommen hat. Gäbe es noch andere blinde Flecken?
Ich habe jetzt vor 2 Tagen mit einer Redaktion von einem öffentlich-rechtlichen Sender gedreht. Und da geht es um Armut und um die aktuelle Situation und wie das für Kulturschaffende ist. Und das sind dann Menschen, die haben, wie ich das schon eingangs gesagt habe, die haben hehre Ziele. Also da geht es darum, eine Sensibilisierung zu machen und auf die Problemlagen von Menschen wie mir einzugehen und von einfach, das ist ja die Lebensrealität von mindestens 13 Millionen Leuten, die von Armut bedroht sind oder in Armut leben in Deutschland. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sind es noch mehrere Millionen Menschen mehr, die close to sind, also die sozusagen an dieser Gefährdungsschwelle kratzen und vielleicht knapp drüber liegen, aber sich trotzdem Sorgen machen, dass sie ihre Sachen nicht mehr bezahlen können. Also kurzer Punkt dazu, 40% der Menschen in diesem Land verfügen über keine relevanten Ersparnisse. Da gibt es dann jemanden, der dann sagt, okay, mir ist das Thema wichtig und wir machen da einen Film drüber. Und das zeigt ja schon, dass der ein Bewusstsein hat. Und trotzdem werden beim Drehen dann Sachen reproduziert. Und das kenne ich auch mit meinem Verlag, das kenne ich mit Medienarbeit an sich. Der Verlag fragt, wenn du die Fotos machst für die Pressearbeit, kann da so ein bisschen höheres Haus im Hintergrund sein oder du musst irgendwie aufpassen, dass der Hintergrund jetzt irgendwie nicht so wohlhabend aussieht oder so. Bei dem Dreh, den ich hatte, von dem ich jetzt auch schon gesprochen habe, da bin ich mitten im Interview und auf einmal nimmt der Kameramann die Kamera ab und dreht die von mir weg und filmt eine Pfandsammlerin. Und dann habe ich gefragt, ob der das auch machen würde, wenn die eine reiche Person wäre, so, ne? Und da denke ich mir, da gibt es einfach so eine Art Doppelmoral. Und ich kenne das auch, zu mir hat auch in meinem Volontariat hat auch ein Journalist gesagt, wenn ich Infos für Texte brauche und mit Leuten spreche, dann, wenn das irgendwie eine einfache Person ist oder so, der hat das mit anderen Worten gesagt, aber wenn das eine einfache Person ist, dann lasse ich mir von dem nicht die Zitate freigeben. Aber von einem Politiker lasse ich mir das schon freigeben, ne? Und da ist man auch so, wer hat die Hoheit über seine eigenen Worte und wer nicht? Das sind alles so Fragen. Da gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach eine nicht so große Sensibilisierung dafür, eben weil der Journalismus davon profitiert. Und ich glaube, das ist das Problem.
Hätten Sie einen Vorschlag, was man besser machen könnte? Jenseits, ein bisschen haben Sie es ja schon genannt, aber man muss die Leute ernst, genauso ernst nehmen wie andere sozusagen. Also sich dessen bewusst machen, dass es dann keine Zweiklassengesellschaft geben sollte. Aber gibt es noch andere Vorschläge, die Sie hätten?
Also ich freue mich, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass man über Armut spricht, dass man über Klasse spricht, über soziale Herkunft. Ich würde mir wünschen, dass im Theater, in der Medienbranche, dass trotzdem das Bewusstsein auch dafür da ist, dass eben auch in solchen Filmen dann so gehandelt wird. Nicht, ich mache einen Film über Armut und setze da meine bürgerliche Brille drauf und gucke mir das an. Wenn ich auf einem Panel eingeladen bin und da auf einer Bühne sitze vor 300 Leuten und dafür kein Geld bekomme, aber über Armut reden soll und alle sagen, oh, deine Perspektive ist so wichtig, dann ist es irgendwo eine Doppelmoral.
Der Journalist Olivier David in unserer Medias Res Sonderausgabe zum Thema Traumberuf mit Armutsrisiko, JournalistInnen zwischen Ideal und Selbstausbeutung.
Eine Ausgabe im Rahmen unserer Deutschlandfunk-Denkfabrik von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht.
Danke fürs Zuhören von
Brigitte Beetz
und Pia Behme.